Ja, die Europawahlen fanden, wie wir jetzt bereits gehört haben, im sogenannten Superwahljahr statt. Neben dem EU-Parlament haben in diesem Jahr sehr viele Länder große Wahlen auf der Agenda stehen. Rund um den Globus wird gewählt. Einige sehr große Staaten haben bereits gewählt, Indonesien, Indien oder auch Mexiko. Und Ende Jahr, im November, stehen dann sehr wahrscheinlich die weltweit auch am meist beachteten Wahlen an, nämlich die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union können alle 5 Jahre ihre Abgeordneten ins Europäische Parlament wählen, welches in Straßburg tagt. Die Hälfte, und das sind knapp 180 Millionen Bürgerinnen und Bürger aller aktuellen europäischen Staaten, kamen dieser Aufforderung nach und haben Anfang Juni ihre Stimme abgegeben. Das ist eine leichte Zunahme im Vergleich zu den letzten Wahlen, die 2019 stattgefunden haben. Das Parlament der Europäischen Union ist sehr groß, zumindest aus Schweizer Sicht. Es umfasst zurzeit 720 Abgeordnete. Diese 720 Sitze verteilen sich auf 7 Parteienfamilien und dann gibt es auch noch einige Fraktionslose im Europäischen Parlament. Die meisten Sitze hält auch jetzt für die kommende Legislatur und nach den eben stattgefundenen Wahlen die Familie der Christdemokraten und christlich-konservativen Parteien. Sie haben 190 Sitze im Total und gewannen bei den Wahlen jetzt 14 Sitze dazu. Die Familie der sozialdemokratischen Parteien aus allen europäischen Staaten oder zumindest die Staaten, die Abgeordnete ihrer nationalen sozialdemokratischen Parteien stellen, haben leichte Verluste, das heißt 3 Sitze erlitten und sind die zweitgrößte Parteienfamilie mit 136 Sitzen im EU-Parlament. Starke Verluste gingen aufs Konto der Liberalen und auch der grünen Parteienfamilien. Sitze gewonnen haben auf der anderen Seite die europakritischen und rechtspopulistischen Parteien in verschiedenen europäischen Staaten. Ja, wir wollen dieses Ergebnis heute Abend diskutieren. Wir wollen wissen, welchen Einfluss dieses Wahlresultat auf die zukünftige Rolle und das Selbstverständnis Europas hat. Wir wollen auch wissen, was dieses Wahlergebnis für die Demokratie in Europa bedeutet. Und wir wollen auch wissen, ob allenfalls falsche und vielleicht auch irreführende Informationen den Wahlkampf stark geprägt haben. All diese Fragen werden wir in der nächsten Stunde mit den Expertinnen und Experten hier auf dem Podium diskutieren und ich freue mich sehr, dass ich eine so hochkarätige Runde von wirklich sehr versierten Forschenden und Politbeobachterinnen und Beobachtern hier begrüßen kann. Demokratie. Ich möchte Ihnen zuerst Julia Schulte-Kloß vorstellen, die online zugeschaltet ist. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Philipps-Universität in Marburg und dort ist sie zurzeit auch mitten in Deutschland. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Wahlverhalten, empirische Demokratieforschung und das Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Sie hat während ihrer Dissertationszeit in Italien gelebt und zwar hat sie am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz doktoriert. Anschließend hielt sie sich für mehrere Forschungsaufenthalte in verschiedenen europäischen Staaten und an verschiedenen europäischen Universitäten auf, zum Beispiel in Wien, an der Universität Wien, in Dänemark an der Universität Aarhus oder auch an der London School of Economics. Herzlich willkommen, Julia Schulte-Kloß. Dann möchte ich Ihnen gleich zu meiner Rechten und Ihrer Linken Bruno Kaufmann vorstellen. Er ist nicht allzu weit von Bern in Zofingen aufgewachsen, im Kanton Aargau, und hat seine journalistische Laufbahn beim Winterthurer Landboten und dem deutschsprachigen Dienst des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Schweden angefangen. Seit 1990 berichtet er als Korrespondent für das Schweizer Radio aus Nordeuropa. Seit 2013 ist er globaler Demokratiekorrespondent von Swiss Info. In den letzten 2 Jahren vor allem konnte man ihn sehr oft am Radio hören, weil es auch sehr viel zu berichten gab aus dem hohen Norden. Er ist wie viele hier auf dem Podium Politikwissenschaftler und hat auch zahlreiche internationale Publikationen zu den Themen der direkten Demokratie, der europäischen und der globalen Demokratie publiziert. Er ist auch Mitbegründer von Demokratieorganisationen und diversen Netzwerken wie Democracy International, der Schweizer Demokratie-Stiftung, die eben heute Mitveranstalterin ist, und das Global Forum on Modern Direct Democracy. Er lebt schon lange in der schwedischen Kleinstadt Arboga und ist ein sehr schwedisch-europäischer aktiver Bürger, wie er mir gesagt hat. Herzlich willkommen, Bruno Kaufmann. Ja, dann zu meiner Linken möchte ich Ihnen Natascha Wunsch vorstellen. Sie ist Professorin für Europastudien an der Universität Freiburg und Leiterin des Zentrums für Europastudien seit letztes Jahr. Ihre akademische Laufbahn hat sie als Assistenzprofessorin für Politikwissenschaft und europäische Integration an der Universität Sciences Po in Paris angefangen. Zudem war sie auch Senior Researcher an der ETH Zürich und Visiting Fellow an der Harvard University und der University of Oxford. Ihre Forschung widmet sich der Demokratieförderung. Sie untersucht dabei die Herausforderungen, vor denen liberale Demokratien stehen, und untersucht die Folgen davon für das europäische für die europäische politische Zusammenarbeit und den Prozess der weitergehenden europäischen Integration. Herzlich willkommen, Natascha Wunsch. Und dann haben wir noch ganz links außen von mir aus gesehen, von Ihnen aus ganz rechts außen quasi anwesend, Tobias König. Er ist Projektmitarbeiter bei Fair Media und verantwortlich für ein Projekt zur Aufklärung über Falschinformationen. Fair Media wacht über die Einhaltung der journalistischen Grundregeln und unterstützt auch Betroffene bei Persönlichkeitsverletzungen oder bei Fragen der journalistischen Fairness. Thomas König ist von Haus aus Medienwissenschaftler, er hat aber auch noch Wirtschaft studiert und einen Master in European Studies gemacht. Bevor er zu Fair Media kam, hat er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Basel gearbeitet, sowie auch als freier Journalist. Herzlich willkommen, Tobias König. Ja, wie ich erfahren habe im Verlauf unserer Vorgespräche, sind eigentlich fast alle hier auf dem Podium zumindest einerseits europäische Bürgerinnen und Bürger, einige haben auch noch eine doppelte Bürgerschaft, und deswegen hat es mich natürlich eben als nicht europäische Bürgerin und auch als nicht stimmberechtigte Person bei den EU-Wahlen interessiert, wie Sie den Wahltag verbracht haben und was Sie eigentlich erlebt haben, auch jetzt aus Ihrer ganz persönlichen Sicht. Ich würde vielleicht bei Julia Schulte-Kloß anfangen und Sie fragen, wie haben Sie als zumindest deutsche Bürgerin die Wahlen wahrgenommen und wie haben Sie den Wahltag verbracht in Deutschland?
Ja, also bei mir war es eigentlich so, dass ich in den Tagen vor der Europawahl auf einer Konferenz im Ausland war. Das heißt, ich musste schon mal Briefwahl beantragen. Das habe ich auch weit im Vorfeld gemacht, natürlich auch ausgefüllt und fertig gemacht, die Unterlagen. Muss dann zugeben, dass ich bei der Abreise zur Konferenz die Briefwahlunterlagen prompt zu Hause vergessen habe. Das habe ich so gemerkt, nachdem ich eine halbe Stunde aus dem Haus war. Und da hilft natürlich dann nichts. Da musste ich nochmal zurück und habe dann auch größere Komplikationen bei der Anreise zur Konferenz in Kauf genommen. Das wäre mir sonst schon schwer gefallen und nimmt man natürlich dann bei so einer wegweisenden Wahl auch in Kauf.
Ja, Sie sehen, also die Briefwahlunterlagen müssen beantragt werden. Die kriegt man nicht einfach so nach Hause zugestellt, wie wir das in der Schweiz uns natürlich gewohnt sind. Fragen wir Bruno Kaufmann, wie hat sich das in Schweden abgespielt?
Ja, mein Wahltag war gefüllt von meiner Aufgabe als Präsident eines Urnenbüros oder eines Wahllokales, wie das auf gut Deutsch heißt. Also ich war verantwortlich in einer Stadt in Schweden für die Entgegennahme, Organisation und Auszählung der Stimmen. Und das war wirklich sehr spannend. Ich finde das immer sehr, sehr schön, diese Rolle. Also da kommen Hunderte von Menschen zu einem und die sind so stolz und haben so Freude, dass sie mitentscheiden dürfen und danken einem und ich danke ihnen. Also es ist unglaublich positiv und spannend. Gewisse sind ein bisschen mürrischer als andere, aber die meisten, viele kommen auch mit ihren Kindern und sagen dann, und ich habe dann immer auch gesagt, die Kinder dürfen dann auch den Städten Zettel reinwerfen. Nein, das war wirklich sehr schön. Ich habe selber schon am 22. Mai gewählt, weil wir haben dann 2 Wochen voraus, kann man in ganz Schweden schon in irgendeinem Wahllokal wählen. Das Spezielle ein bisschen daran ist, dass man in Schweden, wenn man gewählt hat, am Wahltag nochmal wählen darf, indem man die alte Stimme bereut und nochmal stimmt. Aber das ist dann für die Organisatoren der Wahl ein bisschen schwierig. Aber ich habe dann eigentlich vom Wahltag so nichts mitbekommen, weil ich bis 2 Uhr morgens dann Stimmen zählen musste. Ja.
Das ist natürlich ein interessanter Hinweis, dass auch die Kinder da den Wahlzettel einwerfen durften. Wir fragen jetzt nicht nach, inwieweit das mit dem schwedischen Wahlgesetz auch kompatibel ist.
Ich beantworte das zu 100%. Ja.
Ja, fragen wir vielleicht, ob Jas König, wie er den Wahltag wahrgenommen hat, als nicht stimmberechtigte Person.
Ja. Ja, danke. Ja, ich war als Schweizer, war ich natürlich vor allem mit den lokalen, also mit den schweizerischen Abstimmungen beschäftigt und habe dann aber doch auch am Abend dann die Hochrechnungen gehört, die im Echo der Zeit mitgeteilt wurden. Und ja, also das war so mein Erlebnis.
Ja, mir ging es ähnlich und dann habe ich dann auch irgendwann später erfahren, welche Konsequenzen das Wahlergebnis in Frankreich haben wird. Das werden wir wohl im Verlauf der Diskussion noch etwas vertiefen. Gerne frage ich jetzt Natascha Wunsch, wie sie den Wahltag erlebt hat.
Ich bin deutsch-britische Doppelbürgerin, habe also eines meiner beiden Wahlrechte bei der Europawahl verloren, dank des Brexit, habe aber als Deutsche per Briefwahl in Deutschland abstimmen können. Und habe den Wahltag selber in Ungarn verbracht, in Budapest, was sehr spannend war, denn das war ja eines der wenigen Länder, in denen man nicht diesen Rechtsruck hatte, der befürchtet wurde, sondern im Gegenteil die erste Wahl schlappe für Fidesz, die vielleicht ja auch mehr noch ankündigt. Können wir auch noch drüber sprechen.
Ja, sehr gerne würden wir das gleich machen, weil ich möchte sowieso Sie zuerst bitten, vielleicht einfach eine ganz allgemeine Einschätzung dieses Wahlergebnisses jetzt hier zu tätigen und eben auch darauf einzugehen, dieser Rechtsruck und die allenfalls stabile Mitte. Denn interessant war ja, dass nicht alle Spitzenpolitikerinnen und Politiker in Europa das Wahlergebnis in die gleiche Richtung gedeutet haben.
Also in der Tat, die große Befürchtung dieser Wahl war, nachdem wir jetzt wirklich über die letzten 3-4 Wahlzyklen des Europäischen Parlaments ein stetiges Anwachsen der extremen Rechten, der populistischen Rechten gesehen haben, dass das sich weiter so fortsetzen würde. Das hat es auch durchaus getan in einigen Ländern, möglicherweise natürlich gerade in den großen Ländern, also Deutschland, Frankreich, Italien. Das schlägt dann auch gleich mit vielen Sitzen zu Buche. Sie haben jetzt eben erwähnt, die 720 Sitze im Europäischen Parlament, die sind nicht komplett proportional verteilt, aber eben doch so, dass die großen Länder natürlich deutlich mehr Abgeordnete stellen dürfen als die kleineren Länder. Das heißt, in Frankreich, in Italien, in Deutschland auch haben wir durchaus auch in Polen viele Abgeordnete, die diesem rechten Spektrum zuzuordnen sind, auch in Ungarn. Aber das sind tatsächlich dann die 5 Länder, aus denen bereits 60% der rechtsextremen Abgeordneten kommen. Das heißt, es ist durchaus nicht die absolute rechte Welle, wie es befürchtet war. In Südeuropa, Spanien, Portugal stellt sich das teilweise anders dar. Orban, ich hatte das eben angedeutet, behält zwar 10 Abgeordnete, aber gleichzeitig hat sein durchaus auch nationalkonservative, aber Widersacher jetzt einen sehr überraschenden Wahlerfolg hingelegt. Aus dem Stand 29%, 7 Abgeordnete, das ist bemerkenswert. Und kann auch wirklich gedeutet werden als ein Schritt in Richtung womöglich eines Tages dann bei den nationalen Wahlen einem Wandel in Ungarn. Und ich glaube, so ein bisschen die großen Fragen, die sich jetzt stellen, ist, wie werden sich diese rechten Parteien positionieren? Zu Europa einmal inhaltlich, aber auch zueinander, wenn es jetzt zur Zusammenarbeit kommt. Denn was auch noch speziell ist, wir erwähnten diese 7 Parteienfamilien, von denen sind 3 gleich in diesem eher rechten Spektrum zu verorten. Die EVP, die also eher im Mainstream, im proeuropäischen Mainstream zu verorten ist, im Laufe dieser Wahlkampagne aber durchaus auch teilweise sich ein bisschen der Rhetorik der extremeren rechten Parteien bedient hat, mit Blick womöglich auf eine Zusammenarbeit mit den moderaten Euroskeptikern. Dann gibt es die europäischen Konservativen und Reformer, die ja eben, was man sozusagen als Soft Eurosceptics bezeichnet. Und dann gibt es nochmal rechts von denen Identität und Demokratie. Also da schwingt es schon im Namen mit, dann doch eher harte Euroskeptiker sind. Und eine ganze Reihe sowohl fraktionsloser als auch neuer Abgeordneter, die noch keiner Parteifamilie zugeordnet sind. Das heißt, da geht jetzt ganz viel in Bewegung. Und es ist auch noch gar nicht so klar, wie viele unbedingt bei welcher Partei dabei sind. Und vor allem dann auch später, selbst wenn diese Parteifamilien sich dann konstituiert haben, wie das Abstimmungsverhalten weiter stattfinden wird oder sich darstellen wird. Das heißt, es gibt diese stabile Mitte, die aber durchaus variable Koalitionen wird formieren müssen. Das war auch bisher so. Und ich glaube, die große Frage ist, wie stark die extremere Rechte reinwirken kann, gerade im Zusammenspiel mit der EVP.
Ja, ja, ja. Vielleicht können wir auch Julia Schulte-Kluss noch das Wort erteilen, wie sie vielleicht jetzt auch im Hinblick auf die kommenden Koalitionen innerhalb des Europäischen Parlaments diese neue Situation einschätzt.
Ja, also ich teile da viel von der Einschätzung. Es wird wirklich spannend werden, insbesondere weil ja auch im Vorfeld, was da im Wahlkampf in Deutschland passiert ist, dann europaweit Wellen geschlagen hatte mit den geschichtsrevisionistischen Äußerungen vom Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland, der AfD, Maximilian Krah. Und daraufhin, also die AfD hat da scheinbar irgendwie eine andere Strategie verfolgt als jetzt in Frankreich Marine Le Pen mit ihrer Partei, also hat da eher hingeschielt zu den Rändern, zu den extremen Rändern, gewissermaßen auch Strategie. Das ist erscheint zwar auf den ersten Blick so ein bisschen einfach wie ein Ausrutscher, da ein Interview, das Maximilian Krah der italienischen Zeitung Repubblica gegeben hat. Gleichzeitig muss man berücksichtigen, Maximilian Krah hatte auch vor seiner Karriere bei der AfD schon eine Karriere als Politiker bei der CDU. Das heißt, der ist Berufspolitiker, der ist da nicht neu drin. Und deswegen würde ich da unterstellen, dass da auch ein strategisches Element da ist. Denn in Deutschland gibt es ein Wählersegment, das darauf anspricht, dass sehr stark nativistische Haltungen, sehr stark identitäre Einstellungen hegt. Und das scheint sich ja sozusagen auch ein bisschen ausgezahlt zu haben. Die Partei hatte sich dann zwar offiziell davon distanziert. Gleichzeitig scheint es halt gelungen zu sein, da die Kernwählerschaft wirklich zu mobilisieren. Und deswegen wird es jetzt spannend, wie sich auf europäischer Ebene dann die unterschiedlichen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien untereinander positionieren werden. Denn Marine Le Pen hatte dann eigentlich daraufhin die Zusammenarbeit ausgeschlossen. Und das ist, da teile ich die Einschätzung von Natascha Wunsch. Das wird wirklich spannend sein und das wird wirklich auch entscheidend dafür sein, inwieweit dann die rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien als solche handlungsfähig sind und wesentlichen Einfluss nehmen werden können auf dann die zukünftige Gesetzgebung.
Vielleicht können wir auch noch Bruno Kaufmann fragen, mit dem Blick aus Skandinavien sozusagen auf Mitteleuropa. In Skandinavien haben ja ganz andere Parteien die Wahlen gewonnen.
Das stimmt. Also ich möchte vielleicht zuerst einmal sagen, es ist viel Aufregung jetzt nach den Wahlen, es war viel Aufregung vor den Wahlen, aber die Wahlen an sich am 9. Juni waren letztlich eine historische Marke auch für die Demokratie, weil es sind noch nie so viele Menschen gleichzeitig in der Welt an einem Tag stimmberechtigt gewesen wie an diesem Tag. Also auch in Indien, wo ja mehr Stimmberechtigte über das Ganze es gibt, sind nie so viele gleichzeitig zu den Urnen gegangen. Wir haben die höchste Stimmbeteiligung seit 30 Jahren durchschnittliche in Europa. Wir haben angesichts dieser Vielfalt von Ländern, Systemen und Behörden auch eine unglaublich stabile, ruhige Wahl gehabt. Es gab keine, ich habe aus keinem Ort in Europa gehört, dass irgendwie eine Wahl gestört wurde oder irgendjemand etwas daran irgendwie eine Stimmen klauen möchte. Also es ist unglaublich, wie stabil, wie gut, wie auch die Menschen diszipliniert daran teilgenommen haben. Also es ist keine Selbstverständlichkeit. Also so gesehen würde ich mal sagen, das ist wirklich ein Höhepunkt auch in der Demokratiegeschichte. Dann natürlich die Resultate, es ist klar, da werden wir sicher noch vertieft darüber reden können, diese Idee des Rechtsrutsches, das ist ja auch Teil dieser Aufregung, die immer wieder gemacht wird. Ich meine, dein Kollege Michael Herrmann hat gerade vor 2 Tagen in der NZZ geschrieben, das sei halt jetzt eine Verschweizerung Europas, oder? Also, dass hier jetzt auch Kräfte wirklich gewinnen, die eben sehr migrationskritisch sind, die aber auch sehr EU-kritisch sind. Wo man einfach auch sieht, das ist in Europa ist, dass natürlich der Zwiespalt der EU-skeptischen Kräfte bei EU-Wahlen immer sehr groß ist. Also einerseits ist man gegen dieses Europa und dann muss man teilnehmen und es macht es nicht einfach, dann zusammenzuarbeiten. Was eben der große, von mir aus gesehen, die große Wende ist in dieser Wahl ist, bisher war sozusagen der Norden und Osten Europas, das waren die neue EU in den letzten 30 Jahren hinzugekommen, wo viele Menschen sehr skeptisch waren, sehr kritisch waren. Und das hat sich jetzt geändert. Also jetzt sind sozusagen in diesen Ländern, Nordeuropa, in Osteuropa, sind eher Parteien haben gewonnen, die proeuropäisch sind, die nichts extremen Rechten wollen. Und das ist eine sehr interessante Schwerpunktverschiebung bei dieser Wahl, die uns manchmal ein bisschen, natürlich gerade in der Schweiz, wo wir umgeben sind, jetzt von Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien, Ländern, wo eben pointierte Rechtsparteien wirklich auch eine stärkere Rolle bekommen haben, eben das Bild ein bisschen auch einschränkt, würde ich mal sagen. Und der ganz große Unterschied ist natürlich, gerade im Norden Europas, im Osten Europas, der große Unterschied ist die Nähe zum Krieg in der Ukraine.
Möchtest du das ergänzen?
Ja, also es gibt da relativ wenig zu ergänzen von meiner Seite. Vielen Dank. Ich denke, wie gesagt, ich bin hier, um ein bisschen das Thema Desinformation zu beleuchten. Ich denke, es war jetzt in dieser EU-Wahl, es wurde antizipiert, es gab viele Organisationen, die sich auch damit auseinandergesetzt haben. Und ich denke, es war um die Zeit herum, um die Wahlen, was ein besonderer kritischer Zeitpunkt ist, da gab es nicht, so viel ich weiß, kam es zu keinem großen Störfaktor. Eigentlich, da gab es nicht dieses große Narrativ, das irgendwie die Wahl nochmal klar gestört hätte, abgesehen davon, dass es natürlich auch sehr schwer ist, unmittelbar den Einfluss zu messen, der irgendwelche Desinformationskampagnen oder allgemein Falschinformationen, Verschwörungstheorien direkt auf Wahlen haben können. Was ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen kann dazu, ist, dass es, wir haben es vorhin davon gesprochen, dass in Deutschland und Frankreich vor allem zu diesem Rechtsrutsch kam und dass es da auch seit Beginn der vollumfänglichen Invasion der Ukraine vor 2 Jahren, dass es, dass Deutschland und Frankreich vor allem, aber auch andere Staaten der EU Ziel einer größeren Desinformationskampagne wurde, die mutmaßlich aus Russland gestartet wird, die Operation Doppelgänger, also wo Doppelgänger deshalb, weil dabei verschiedene Medienplattformen, seriöse Medienplattformen, etablierte Medienplattformen imitiert werden und darin Falschnachrichten verbreitet werden, die eben zum Beispiel gegen Migranten, Migrantinnen hetzen oder allgemein auch die EU anzweifeln oder auch sehr klimaskeptisch oder beziehungsweise die ganze Klimawandel in Frage stellen. Das vielleicht so als Ergänzung von
Ja, also das hat man ja auch schon früher manchmal beobachtet, wenn wir jetzt zurückgehen zum Wahlergebnis, dass gerade Parteien, die eher ein bisschen an den Extremen positioniert sind, die können ja bei diesen Wahlen meistens relativ mehr Lärm machen und schneiden dann vielleicht auch besser ab als eigentlich bei ihren nationalen Wahlen. Und da ja in unserem Nachbarland Frankreich die Wahlen sozusagen noch nicht abgeschlossen sind, sondern gerade nach den Wahlen war vor den Wahlen, das hat die meisten Beobachtenden sehr überrascht, oder die Entscheidung, die da der französische Präsident noch am Wahlabend mitgeteilt hat. Können Sie das vielleicht ein bisschen einordnen und auch quasi etwas Perspektiven öffnen, wie Sie jetzt denken, was passiert in Frankreich?
Ja, das war natürlich tatsächlich ein Donnerschlag von Macron, dann angesichts des wirklich extrem schlechten Abschneidens seiner Regierungspartei und des extrem guten Abschneidens des Rassemblement National und dann gemeinsam mit Reconquête 37%. Also das muss man sich vor Augen halten, das ist wirklich schockierend. Das sind wirklich ziemlich extreme Parteien, die da über ein Drittel der Wählerschaft hinter sich vereinbaren. Und er hat da wohl keinen anderen Ausweg gesehen, als diese Flucht nach vorn zu sagen, gut, wenn ich dermaßen jetzt erschüttert bin in dem Wählerwillen, dann muss das nochmal zur Wahl gestellt werden. Und jetzt ist natürlich, also es ist eine gefährliche Strategie. Also sein Ziel vermutlich ist eben zu sagen, jetzt gibt es noch einmal quasi diesen Cordon Sanitaire und alle werden sich jetzt nochmal mobilisieren für seine Partei, gegebenenfalls dann eben auch für die Linken, aber idealerweise eben ihm die Regierungsmehrheit zurückgeben. Das scheint mir das unwahrscheinlichste Szenario zu sein. Er hat jetzt in den vergangenen Jahren ja auch überwiegend reagieren müssen mit dem Artikel 49.3, der erlaubt, einer Regierung ohne große Konsultation des Parlaments Gesetze zu adaptieren. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist eine Art quasi eine strategische Entzauberung des Rassemblement National, also dass sie jetzt die Wahl gewinnen, dann Jahre oder zweieinhalb Jahre bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen an der Regierung sind, alleine, also in einer Kohabitation mit Macron als Präsidenten weiterhin. Und in dieser Zeit dann, das ist womöglich die Hoffnung, zeigen, dass sie nicht regierungsfähig sind und somit dann Marine Le Pen dann auch nicht Präsidentin werden kann 2027. Das scheint mir auch ziemlich hochgepokert. Und der wahrscheinlichste Wahlausgang ist tatsächlich einfach eine komplette Fragmentierung des französischen Parlaments, das somit dann komplett unregierbar wird. Also dann wird Macron weiter mit diesem Artikel 49.3 durchregieren müssen sozusagen. Es gibt dann noch mehr Wut gegen die Politik, noch mehr Desillusionierung und das wird der Demokratie sicherlich nicht förderlich sein in Frankreich. Und man kann auch, wenn man einmal die Assemblée Nationale aufgelöst hat, das auch erst ein Jahr später tun. Das heißt, dann ein Jahr lang hat dann Frankreich ein komplett fragmentiertes Parlament, wo Macron irgendwie durchregieren muss und was sich auch natürlich auf europäischer Ebene auswirken wird, denn Frankreich ist eines der größten Mitgliedsländer, per se oder über Macron auch ein sehr proeuropäisches Land, was dann letztlich außer Gefecht gesetzt sein wird. Also ich finde das eine brandgefährliche Entscheidung und sehe das eher beunruhigt, was da jetzt bei rauskommen wird.
Wie wurde diese Entscheidung in den skandinavischen Staaten aufgenommen und kommentiert?
Ja, natürlich. Also die Überraschung war natürlich auch in Skandinavien groß, dass diese Neuwahl ausgerufen wurde. Ich denke, es hängt ja auch damit zusammen, dass in gewissen europäischen Ländern Europawahlen eine Art Sekundärwahlen für die nationale Wahl sind. Das ist natürlich in vielen Ländern ein bisschen so, aber je stumpfer das politische System oder je weniger ausgetariert es ist, desto brutaler wird es bei solchen Geschichten und in Frankreich natürlich ganz besonders, wo eigentlich jede Stimme gegen den Präsidenten immer auch als Plebiszit begriffen wird, ob auf der Straße oder an der Wahlurne. Und das ist natürlich irgendwo auch der Preis. Ich meine, in Großbritannien hat das zum EU-Austritt geführt, weil es zu lange zu viele Menschen exkludiert hat. Und Macron hat das jetzt natürlich auch weitergeführt. Und das ist der Preis dafür. Und die EU-Wahl an sich hat ja mit dem eigentlich nicht viel zu tun. Und das finde ich ein bisschen natürlich dann sehr problematisch, dass dann einzelne Wahlen in einzelnen Ländern das gesamte Europäische so beeinflusst, oder? Bis hin zur, wurde jetzt ja auch kommentiert, dass diese Neuwahl in Frankreich zum Beispiel die mögliche Wahl des ehemaligen Schweizer Bundesrates Berset als Generalsekretär des Europarates in Frage stellt. Also einen ganzen Rattenschwanz von Konsequenzen, die eben letztlich mit den Wählerinnen und Wählern nichts zu tun haben. Aber es ist natürlich legitim zu verstehen, wenn man nie was sagen darf, dann nutzt man diese Chance, die man hat. Und das ist jetzt ganz offensichtlich der Fall eben in Frankreich, aber zum Teil eben auch in Deutschland und auch in Österreich.
Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Italien. Ich denke, Julia Schulte-Kloos, da könnten Sie allenfalls auch noch eine kleine Einordnung vornehmen. Das haben wir auch vorgängig kurz besprochen. Da gibt es ja auch eine eher rechtspopulistische Partei, die sehr stark wurde.
Ja, also in Italien hat sich sicherlich gezeigt, dass quasi da hat sich die Regierungspartei von Giorgia Meloni jetzt sehr stark behaupten können. Was da Wählerwanderungen angeht, scheint es wirklich so gewesen zu sein, dass da viele ehemaligen WählerInnen der Lega-Partei von Matteo Salvini sozusagen jetzt einfach zu der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni gewandert sind. Gleichzeitig ist das aber auch so, dass von einigen Kommentatoren das so ein bisschen eingeordnet wird, dass das vielleicht auch so, ja, ähnlich wie jetzt die Entwicklung in Frankreich vielleicht richtungsweisend für andere europäische Länder eben auch sein könnte. Denn man darf nicht vergessen, es ist eigentlich eine postfaschistische Partei und die ist mehr als salonfähig jetzt geworden oder hat sich da mehr als salonfähig erwiesen jetzt bei den Europawahlen. Was so regionale Unterschiede angeht innerhalb von Italien, scheint es da auch mehr und mehr weniger der Fall zu sein, dass da hauptsächlich in Norditalien, im eher reicheren Teil Italiens, rechts oder rechtsextrem gewählt wird, sondern das ja, verbreitet sich zunehmend in die ganzen Teile des Landes. Die Movimento Cinque Stelle, die normalerweise eher die Basis im Süden des Landes hatten, haben da auch starke Verluste in Kauf nehmen müssen. Und ja, was noch andererseits natürlich eine Entwicklung ist, die vielleicht gewissermaßen überraschend ist jetzt bei den Europawahlen in Italien, ist, dass die PD, das ist die sozialdemokratische Partei in Italien, eigentlich relativ gut abgeschnitten hat und da auch quasi ihre regionalen Kerngebiete gut für sich einnehmen konnte. Also das ist so der Bereich in der Toskana ganz grob gesagt, ja.
Vielleicht können wir gleich bei Ihnen bleiben, weil wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass man ja auch schon erste Umfrageergebnisse hat und auch die Wahlteilnahme eben ein bisschen genauer einschätzen kann und auch klare Differenzen sieht, auch zwischen den Faktoren, wo man halt sich darauf fokussiert, wenn man über die Teilnahme spricht, beispielsweise die jüngere Generation oder die Personen, die in weniger guten ökonomischen Verhältnissen leben. Vielleicht könnten Sie auch da schon ein bisschen mitteilen, was man bereits weiß.
Ja, genau. Also insgesamt, ich glaube, wir hatten es gerade schon gehört, haben wir eine leichte Steigerung der Wahlbeteiligung gesehen. Ist jetzt in Bezugnahme auf die Wahl 2019 ein bisschen schwierig, das so direkt zu vergleichen. 2019 hat ja auch noch das Vereinigte Königreich mitgewählt. Jetzt waren gleichzeitig die Wahlen dieses Jahr im Juni. Das ist ein Monat, wo dann vielleicht die Wahlbeteiligung insbesondere Nordeuropäer tendenziell eher niedriger ausfällt. Und dann ist es aber auch so, dass wir eigentlich eine ganz interessante ja, Varianz sehen in einigen Ländern, auch so gerade die osteuropäischen Länder, die erst später der Europäischen Union beigetreten sind, hatten eigentlich historisch immer eine relativ niedrige Wahlbeteiligung. Und da gibt es eigentlich positive Trends. Jetzt zum Beispiel Slowenien hat im Vergleich zur letzten Wahl, ja, da hat die Wahlbeteiligung um rund 12% zugenommen, auch in der Slowakei. Genau, natürlich Ungarn, wie wir schon gehört haben, da war auch eine Rekordwahlbeteiligung. Und das ist im Grunde eigentlich, ja, jetzt erstmal positiv zu bewerten. Und dann gab es natürlich jetzt auch und in einigen Ländern gab es ein bisschen die Fragestellung, okay, wie werden sich eigentlich junge Wählerinnen, Erstwählerinnen verhalten? Deutschland hatte ja das Wahlalter dann abgesenkt auf 16, was sehr viel diskutiert war im Vorfeld. Ist jetzt nicht ganz ohne Präzedenz. Es gibt mittlerweile in einigen Bundesländern wurde das Wahlalter schon auf 16 abgesenkt, aber es ist jetzt die erste bundesweite Wahl gewesen, wo in Deutschland 16-jährige WählerInnen schon wahlberechtigt waren. Und da hat sich jetzt einfach gezeigt, das war vielleicht für viele Beobachter auch überraschend, man ist irgendwie so davon ausgegangen, dass die ErstwählerInnen tendenziell eher progressiv gestimmt sind, eher linksliberal wählen, vielleicht auch grün. Wir erinnern uns ja noch an die Fridays for Future-Bewegungen, die sehr, sehr groß waren in Deutschland. Und da hat sich jetzt eigentlich im Gegenteil gezeigt, dass die Unterstützung für die AfD in Teilen der jungen Wählerschaft auch sehr, sehr hoch ist. Und dass da die Grünen auch herbe Verluste einstecken mussten. Ich denke trotzdem, dass so die Unterscheidung zwischen jung und alt da nicht wirklich ausreichend ist oder nicht genug Erklärungskraft besitzt. Denn was wirklich jetzt um das Wahlergebnis und das Erstarken der AfD und die Verluste der Grünen auf der anderen Seite, um das zu erklären, was da viel stärker auffällt, sind eigentlich regionale Unterschiede. Also wir sehen, dass beispielsweise die Grünen in Hamburg die stärkste Partei ist. Also in dem Stadtstaat Hamburg ist die Grüne stärkste Kraft. Gleichzeitig sehen wir so, in Bayern zeichnet sich ein bisschen ein gemischtes Bild. Da gibt es auch Regionen, denen es wirtschaftlich viel weniger gut geht als anderen. Aber jetzt in Oberbayern, das ist eine Region, die CSU traditionell, also die Teil natürlich der Union, CDU, CSU, für sich in Anspruch nimmt, liegen die Grünen bei 22,5% und die CSU dann nur bei 28%. Ja, was eigentlich eher so aussieht, als gäbe es da quasi noch andere Erklärungsfaktoren, als jetzt nur sozusagen, dass die Dimension jung oder alt oder Klimasorgen, ja oder nein, sondern als würde es da auch viel um wirtschaftliche Ängste gehen und Probleme wie Inflation und dann damit vielleicht auch verbundene migrationspolitische Ängste der Bevölkerung, ja.
Ja, das ist sicher auch ein wichtiges Stichwort. Also vorher wurde ja erwähnt, dass die Schweiz ja vielleicht auch ein bisschen als die Avantgarde gesehen werden kann, oder das ist eigentlich schon länger so, also wenn man den Aufstieg von eben rechtspopulistischen Parteien anschaut. Meine Frage wäre jetzt, das wurde vorher auch angesprochen von Ihnen, Natascha Wunsch, die Koalitionsfindung im Europäischen Parlament wurde ja jetzt wohl nicht erleichtert, aber die war ja auch in der Vergangenheit nicht unbedingt wirklich einfach, weil die Parteienfamilien, es sind viele Parteienfamilien und die setzen sich ja auch aus ganz unterschiedlichen Abgeordneten von verschiedenen Ländern mit verschiedenen nationalen Hintergrund zusammen. Trotzdem würde es mich jetzt interessieren, wie das wohl einfach die Auswirkungen sind auf gewisse anstehende, sehr wichtige Policies, also eben Migration wurde jetzt erwähnt, aber natürlich auch Klimapolitik und auch Energiepolitik. Was denkt man, was kann man jetzt erwarten da von der EU? Wie in der Schweiz, ein Patt- oder Blockadesituation?
Also was wir sicherlich nicht sehen werden, ist ein ehrgeiziges Fortschreiten der EU in der Klimapolitik. Also wir hatten ja mit dem Green Deal wirklich einen großen Wurf unter dieser ersten Kommission von der Leyen, sehr anspruchsvoll bis 2050 die komplette EU klimaneutral. Da sieht man, dass sich die Opposition dazu nicht nur auf die Rechtsextremen beschränkt, sondern eben auch durchaus Richtung Europäischer Volkspartei reinstrahlt. Und dass die Europäische Volkspartei in dem Sinne nicht nur die größte Partei ist, sondern auch diejenige, die jetzt dadurch, dass sie eben genau zwischen den extremeren Kräften und den proeuropäischen gemäßigten Kräften steht, da auch so dieses Spiel natürlich ein bisschen spielen kann, zu sagen, wir schauen mal nach beiden. Also eine Sorge ist ja, dass das Verbot des Verbrennermotors jetzt sehr wahrscheinlich dann doch aufgehoben wird. Das aber natürlich andererseits für Ursula von der Leyen, um eine Mehrheit zu erhalten, sie auch schauen muss, dass sie genügend von den gemäßigten proeuropäischen Kräften an Bord hält. Und dass sie wurde das letzte Mal bereits recht knapp gewählt mit nur 9 Abgeordneten Mehrheit. Und wenn man sich jetzt das anschaut, numerisch funktioniert es, wenn sie nur auf die gemäßigten Parteien schaut. Aber gerade die grünen Parteien haben auch ganz klar gesagt, sie möchten ein Bekenntnis zur Klimapolitik. Und sie möchten auch ein klares und idealerweise schriftliches Bekenntnis, dass es keine Kooperation gibt mit den europäischen Konservativen und Reformern zur Migrationspolitik. Und die Frage ist, kann sich das Ursula von der Leyen erlauben, die Grünen zu verlieren? Aber andererseits kann sie es sich erlauben, die EKR zu verlieren, die eben auch sehr stark hinzugewonnen hat, gerade auch durch Giorgia Melonis Abschneiden, die da so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen den ganz Rechtsextremen und den Christdemokraten.
Wie war das im nordeuropäischen Wahlkampf, auch die Themensetzung?
Ja, also ich meine, was ja ein bisschen spannend ist, ist, dass in einem Land wie Dänemark zum Beispiel, das ja über Jahrzehnte jetzt eine sehr starke rechtspopulistische Regierung auch hatte, in Fragen der Migration extrem zurückhaltend wurde, jetzt die Grüne Partei die größte wurde in dieser Wahl. Und die Spitzenkandidatin, das ist interessant für uns hier noch in der Schweiz, die Spitzenkandidatin der Grünen, die war vor 5 Jahren die jüngste EU-Abgeordnete mit 19 Jahren. Und das ist eine Schweizerin die in Sörenberg geboren wurde und dann mit ihrer Mutter nach Dänemark ausgewandert ist und ist jetzt die Nummer eins bei der größten Partei in Dänemark. Und das zeigt einfach auch ein bisschen, wie verschieden zum Teil eben auch diese Agenden sich verschieben. Oder? Also das heißt nicht, dass jetzt Klimafrage einfach durchmarschieren kann oder wieder einfach, sagen wir, Nummer eins ist in allen Zusammenhängen, aber auch in Schweden sind die Schwedendemokraten, wurden von den Grünen verdrängt auf den dritten Platz. Hätte auch niemand erwartet. In Finnland ist es die Linkspartei, die oben ausgeschwungen hat. Also, aber auch zum Beispiel in Rumänien war es sehr spannend. Rumänien war ein Land, das so wirklich sehr problematisch als EU-Mitglied gehandelt wurde, hat die Stimmbeteiligung in den letzten zwei Wahlen hat sich von 30% auf 50% ergänzt und die Partei, die jetzt gewonnen hat mit 53%, ist eine pro-europäische linksliberale Partei. Also das sind alles interessante Entwicklungen, die eben zeigen, wie sagen wir, Gesamteuropa, ich würde sagen, politischer geworden ist. Dass es eben nicht mehr nur um einen oder anderen Grund gibt, dafür oder dagegen zu sein, sondern eigentlich nicht mehr ob Europa, sondern wie Europa. Und diese Wahl, glaube ich, die ist in dem Sinn schon ein Fortschritt, auch wenn es eben jetzt, es braucht Verhandlungen. Heute hat das erste informelle Treffen des Europäischen Rates stattgefunden. Nächste Woche ist der Gipfel und im Moment wird ja in Straßburg und Brüssel intensiv debattiert und diskutiert. Und es gibt natürlich, denke ich, zu Ursula von der Leyen oder auch jetzt Roberta Metsola im Parlament wahrscheinlich im Moment keine valablen, wirklich Alternativen. Also jetzt der große Machtwechsel in Europa hat mit dieser Wahl sicher nicht stattgefunden.
Gibt es da noch Ergänzungen von Julia Schulte-Kloos? Sehen Sie das auch in der Richtung? Ja, dann würde ich vielleicht noch einmal Tobias König fragen. Eben die Wahlkämpfe wurden ja in den unterschiedlichen Staaten unterschiedlich geführt und da haben Sie ja auch unterschiedliche Beobachtungen gemacht.
Also, ja, eben wie ich vorher schon erwähnt habe, ich glaube, europaweit gibt es verschiedene Organisationen, die sich damit auseinandergesetzt haben, auf Debunking, also das heißt, Falschinformationen zu widerlegen, wenn sie auftauchen, und auch vorzubereiten, also Pre-Bunking, das heißt, die Person darauf vorzubereiten, wie sie mit Falschinformationen umgehen können. Und es wurde vor allem so ein bisschen antizipiert, das war auch in den Medien ziemlich präsent, dass es um die Wahlen vielleicht eben zu einem großen Ereignis kommen würde oder auch, dass die Legitimation dieser Wahlen angezweifelt werden könnte. Aber ich denke, das war bis jetzt nicht der Fall. Und eines der Fazite eines dieser Organisationen, das European Digital Media Observatory, das war: The battle against disinformation was won, but the attrition war is far from over. Was natürlich so ein bisschen ein dramatisches, martialisches Statement ist. Aber ich denke, es zeigt doch, also ich denke, man kann mit Gegenmaßnahmen kann man auch etwas erreichen, um gegen diese Verbreitung von Falschinformationen vorzugehen. Ich denke, es war somit auch einigermaßen erfolgreich, zumindest kurzfristig um die Zeit dieser Wahlen herum. Was aber nicht bedeutet eben, dass diese... Es gibt natürlich auch, also es werden auch Falschinformationen außerhalb der Wahlen verbreitet. Es gibt schon lange Narrative, die eben die Legitimation der EU untergraben wollen. Oder es wird angezweifelt, es gibt eben russische Desinformationskampagnen, die versuchen, die Ukraine zu unterstützen. Und diese bleiben und diese haben auch längerfristige Auswirkungen. Also es kann dazu führen, dass es einen Verdruss kommt von den Wählenden, also diese sogenannten Liars Dividend, dass irgendwann einfach nichts mehr geglaubt wird, auch dass die Legitimation der etablierten Medien oder die Seriosität von etablierten Medien hinterfragt wird und die Medien spielen eine richtige, wichtige Rolle im demokratischen Prozess. Also das ist bestimmt eine Gefahr. Und also das heißt, es muss auch außerhalb von diesen speziellen Ereignissen, diesen demokratischen Ereignissen, müssen Bemühungen weitergeführt werden, die Desinformation in den Schranken zu halten, als auch vor allem zum Beispiel, dass soziale Medien ihre Verantwortung auch wahrnehmen in dem Zusammenhang, dass Falschinformationen entsprechend gekennzeichnet werden oder auch gelöscht werden. Ich denke, es wurde vorhin erwähnt, dass in Deutschland vor allem auch jüngere WählerInnen hauptsächlich, also auch mehr rechts gewählt haben, als man das vielleicht erwartet hat. Das, denke ich, könnte meines Erachtens auch dadurch, damit zusammenhängen, dass die AfD eigentlich in TikTok sehr präsent ist und sehr stark ist, auch, soviel ich weiß, ihre Reden darauf zuschneidet, dass sie so in diesen kurzen Videos zusammengefasst werden können. Und ja, ich denke einfach, dass da durchaus die Bemühungen weitergehen sollten, dagegen vorzugehen, aber andererseits auch zu sagen, dass es sich die Mühe auch lohnt. Und, ja,
die EU ist ja eigentlich auch im Kampf gegen Falschinformationen durchaus gut aufgestellt. Genau, also im Vergleich mit der Schweiz auf alle Fälle gibt es viel mehr Bemühungen auf der Ebene der Europäischen Union.
Genau, also ja. Genau, also ich denke, die Schweiz beobachtet auch genau, was jetzt die Auswirkung dieses Digital Services Act ist und wird dann allenfalls auch nachziehen, voraussichtlich schauen, ob, was sich da, was man davon abzwicken kann eigentlich für die Schweiz.
Ich würde eigentlich gerne jetzt zu Ihnen im Publikum und auch zu Ihnen zu Hause im Livestream sozusagen wechseln. Ich habe vorher schon gehört, es gibt ein paar Zwischenbemerkungen und nickende Köpfe und auch vielleicht verneinende Köpfe. Gerne würde ich jetzt die Diskussion eröffnen. Gibt es jemand, der die erste Frage stellen möchte, gleich jetzt? Wem dürfen wir das Mikrofon geben? Ja, Ihnen hier in der zweiten Reihe von mir aus gesehen rechts. Ja, bitte.
Danke. Mich interessiert Folgendes. Das waren ja jetzt Wahlen in Europa. Und diese Wahlen sind irgendwie gekoppelt auch mit nationalen Wahlen. Und kann ich davon ausgehen, dass das europäische Resultat sich dann auch spiegelt, zum Beispiel in Frankreich, in Österreich mit Herrn Kinkel, in Deutschland und so? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, dann würde ich sagen, diese Frage geht entweder an Frau Schulte-Kloss zuerst.
Ja, danke für die spannende Frage. Das ist was, was ich selber in meiner Forschung untersucht habe, ausgehend von eben genau der Hypothese, die da Sie so ein bisschen jetzt gerade geäußert haben. Und beinhaltet jetzt diese Forschung, das ist schon veröffentlicht, ja. Also das beinhaltet jetzt natürlich nicht die jetzigen Wahlen und auch nicht die zukünftigen Nationalwahlen, um die es dann geht in der Vergangenheit. Also in allen Wahlen, die bisher Europawahlen, die bisher stattgefunden haben und den darauffolgenden Nationalwahlen, ist es allerdings so, dass sich da ein Zusammenhang zeigt zwischen den Wahlergebnissen. Leider oder ja, jedoch gilt es nicht für alle Parteien gleichermaßen, sondern es gilt insbesondere für rechtspopulistische Parteien. Und der Effekt zeigt sich dann am stärksten, wo die zeitliche Nähe zwischen der Europawahl und der Nationalwahl am kleinsten ist. Ja, also wenn, das heißt, es deutet viel darauf hin, dass rechtspopulistische Parteien ganz allgemein von der Salienz Europas ja auch im nationalen Diskurs dann profitieren können. Das bietet sich, ja, die Europawahlen bieten sich als diskursiver Rahmen für rechtspopulistische Parteien sehr stark an. Es integriert sich jetzt nicht nur mit den Kernthemen, wo es inhaltlich rechtspopulistischen Parteien darum geht, also wir denken da vor allen Dingen an das Thema Asyl und Migration, sondern es integriert sich auch sehr schön mit dieser populistischen Rhetorik, weil Brüssel immer noch als sehr weit weg wahrgenommen wird vom Alltag von Bürgerinnen in ganz Europa auch oft sehr stark assoziiert ist mit einer Vorstellung, das sind da Eliten, die dort handeln, das ist irgendwie eine technokratische Vorstellung von Politikfindung und hat jetzt nichts wirklich mit so einem populistischen Narrativ von ja, Volksorientiertheit zu tun, wie es eben rechtspopulistische Parteien ganz gerne propagieren. Und irgendwo wirkt es natürlich dann paradox, dass sozusagen die Feinde Europas da dann von den Europawahlen selbst im nationalen Raum am stärksten profitieren.
Gibt es noch Ergänzungen?
Ja, ich kann da gerne noch mal kurz einsteigen. Also es klang ja eben auch an, das EP ist oft eine Protestwahl. Das heißt, man geht davon aus, dass Wählerinnen und Wähler eher radikalere Wahlen wählen auf europäischer Ebene, in der Annahme, die Auswirkungen auf das eigene Leben sind weniger mittelbar, als sie auf nationaler Ebene sind. Hat man natürlich in Frankreich gesehen, das war wirklich eine Ohrfeige für Macron. Zugleich ist aber auch die Wahlbeteiligung normalerweise deutlich geringer in europäischen Wahlen als bei nationalen Wahlen. Das heißt, das ist womöglich auch eine Karte, die auf die Macron setzt. Jetzt waren es in Frankreich 51%, bei Wahlen für das Parlament sind wir normalerweise bei 70-75%, dass vielleicht viele derjenigen, die nicht so überzeugt sind von Macrons Politik, aber eben doch sich gegen den RN stellen wollen, jetzt dann für ihn wieder auf die Straße gehen. Man muss natürlich, also nicht auf die Straße, sondern ins Wahlbüro idealerweise. Und man muss aber dazu sagen, das ist jetzt dann die dritte oder sogar vierte Wahl, wo den Franzosen gesagt wird, wählt nicht für Macron, wählt einfach gegen Rassemblement National. Und irgendwann würde man natürlich schon auch gerne für etwas wählen, wo man wirklich hinterstehen kann und nicht einfach nur gegen die radikale Option. Und vielleicht als zweiten Punkt Ungarn, also die zeitliche Nähe, die Julia Schulte-Klus erwähnt, ist natürlich ein wichtiger Punkt. In Frankreich haben wir jetzt die Wahl unmittelbar 3 Wochen nach der Europawahl, völlig unerwartet. In Ungarn muss sich natürlich jetzt Magyar nach seinem ersten Durchbruch gedulden bis 2028, wenn die nächsten Wahlen ansteht. Und da hat Fidesz und Orbán haben natürlich jetzt sehr viel Zeit zu versuchen, ihm da irgendwelchen Dreck anstecken zu dichten oder auch tatsächlich zu finden. Er war ja lang genug auch an der Regierungspartei beteiligt. Vielleicht so ganz korruptionsfrei bleibt man dabei dann auch nicht. Und das ist dann eben die Frage, wie viel von dieser Dynamik, die jetzt Magyar mit seiner Partei in Europawahlen hat zeigen können, wird sich bis 2028 wirklich tragen lassen? Und gibt es vielleicht bis dahin wieder ganz andere Oppositionsparteien in Ungarn? Wenn da, also das ist ja, Fidesz ist die einzige Konstante und alles drumherum geht rauf und runter, relativ unberechenbar fast. Ja.
Also vielleicht auch noch dazu, was ich sehe auch, dass das ein Wechselspiel gibt, oder? Also dass Menschen auch mitmachen im Sinn, dass sie protestieren wollen gegen ihre nationale Regierung, aber dass gleichzeitig das Resultat der jetzigen Wahl eben nicht übersetzt werden kann auf eine nationale, regionale oder lokale Wahl, dass das oft überschätzt wird. Also wenn jemand in einer EU-Wahl gewinnt und dann sehr enttäuscht ist, dass dann bei der nächsten Wahl eben das nicht stattfindet. Und die Frage der Mobilisierung, glaube ich, ist sehr zentral. Also ich meine, das spielt manchmal in die Hände von Populisten oder auch EU-Gegner, aber ich würde sagen, übers Ganze gesehen eben eher nicht, weil sie Mühe haben, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren für eine Wahl, die sie eigentlich am liebsten gar nicht teilnehmen würden, oder? Also gibt es da ein Paradox in diesen Wahlen. Also wir haben das jetzt eben zum Beispiel sehr schön gesehen in Skandinavien, wo diese Rechtsparteien, die haben ihre Leute eben nicht so mobilisieren können, obwohl sie noch lauter, noch schriller wurden. Ich meine in Schweden, die Schwedendemokraten, die haben 23 anonyme Konten geschaltet, soziale Medien, und das wurde ihnen dann gesagt, das sei nicht gut, haben sie gesagt, wenn ihr uns das sagt, dann seid ihr gegen sozusagen, das ist der Fehler. Also sie haben sozusagen zurückgeschlagen, wie das Trump immer macht, und das hat überhaupt nicht funktioniert und hat viele Wählerinnen und Wähler auch dieser Partei eher abgehalten davon, für diese Partei hier zu wählen. Also ich glaube auch, dort gibt es manchmal dann einen Austausch, weil bei jeder dieser, sagen wir, extremen Parteien gibt es natürlich einen Kern von Leuten, die, wenn man noch eins drauf gibt, ist noch besser, aber wahrscheinlich die große Mehrheit auch dieser Wähler eher sind es moderate Leute, oder, die halt protestieren wollen oder etwas anders haben wollen, als es ist, aber nicht extremistische Kämpfer sind, die das System umkramen wollen. Also deshalb, glaube ich, kann man die Europawahl nicht überschätzen für die anderen Wahlen, die es gibt. Was ich noch sagen möchte, was interessant ist, auch wiederum aus Schweizer Sicht, ist eigentlich das Wechselspiel von direkter und indirekter Demokratie. Also dass bei diesen Wahlen jetzt, es gab noch nie so viele parallele europäische Volksinitiativen, die gestartet wurden vor diesen Wahlen. Also vor einem Jahr ungefähr konnte man sehen, dass auf einmal nicht 5, sondern 15 europäische Volksinitiativen im Gang sind. Und das ist ja dieses Bürgerinitiativenrecht, das 1 Million Menschen in Europa das Recht gibt, einen Gesetzesvorschlag zu machen an die Kommission. Und das ist jetzt wirklich bei dieser Wahl fast explodiert. Also Menschen und Parteien und Gruppierungen haben gesehen, damit kann man die Agenda mitbestimmen. Und das ist ja eigentlich genau, was wir aus der Schweiz kennen, zum Beispiel vor Wahlen werden auch mehr Volksinitiativen lanciert. Oder jetzt zum Beispiel in den USA. In den USA versuchen jetzt alle Seiten mit ganz vielen Initiativen in den Bundesstaaten die Leute zu mobilisieren, weil am Schluss kommt es natürlich darauf an, welche 10.000 dort noch, wir wissen ja von der letzten Wahl, oder, als Trump noch 15 Stimmen in Georgia organisieren wollte. Also da gibt es dann, und deshalb spielt die Direktdemokratie für die Indirektdemokratie in diesen Ländern und Europa jetzt auch immer mehr eine große Rolle.
Ja, dann gibt es mehrere Fragen, vielleicht zuerst die Dame im schwarzen Kleid.
Du schon selber, ja. Mich interessiert, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich hat sich nicht viel, auch wenn es gegen rechts jetzt ein bisschen gerückt ist, hat es sich nicht sehr viel geändert. Und kann man davon sagen, wird sich überhaupt, was wird sich ändern? Eventuell kann man das kurzfristig schon sagen. Und dann täte mich auch noch interessieren, wie ist das für die Schweiz? Wir werden unsere Diskussionen, unsere Fragen oder zu hoffen, werden die eher erhöht werden? Wird das vielleicht doch eine Diskussion geben, die auch mal für die Schweiz wichtig ist? Oder kann man das, das ist ein bisschen viel?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Die Frage, wie sich jetzt dieses Ergebnis auf die Beziehung mit der Schweiz auswirkt, die hatte ich eigentlich vorbereitet als Schlussstatement für meine Podiumsgäste. Deswegen würde ich Sie noch um etwas Geduld bitten. Aber wir können gerne, das können Sie nicht wissen, selbstverständlich nicht. Aber das einfach um zu sagen, ich glaube, wir warten noch mit dem Beantworten dieser Frage, weil da möchte ich dann wieder die Stimme von allen einholen. Aber ja, hat sich jetzt etwas verändert oder hat sich jetzt doch nicht so viel verändert? Beziehungsweise was erwarten wir nun? Vielleicht können Sie noch einmal ein bisschen was sagen.
Also ich glaube, Ihre Analyse trifft es ganz gut. Es hat sich weniger verändert, als man vielleicht befürchtet hatte. Also die Befürchtung war, dass sich dieser Trend fortsetzt und dass dann irgendwann es natürlich auch kippt, wenn die rechtsextremen Stimmen so groß werden, dass man deren Einfluss gar nicht mehr einhegen kann. Ich denke schon, dass man eben den Einfluss sehen wird auf die Klimapolitik und auch gegebenenfalls auf die Migrationspolitik, die aber ja auch schon unter den regulären Christdemokraten sehr, sehr strikt geworden ist mit Frontex und mit Abkommen mit Drittstaaten, wo dann die Asylanträge abgehandelt werden sollen. Aber ich würde trotzdem sagen, insgesamt mehr Stabilität als befürchtet. Das trifft es sicher.
Vielleicht können wir doch noch mal in den Norden gehen, weil dort redet man ja vielleicht etwas weniger von Migrations- und Klimapolitik, weil es gibt ja im Osten einen Krieg und der hat ja auch direkte Auswirkungen auf die Position der nordeuropäischen Staaten.
Ja, also Nord- und Osteuropa, es ist schon so. Also ich meine, eben ich lebe selber in Schweden. Schweden war zwischen 1809 und 2024 ein neutrales Land. Ist jetzt seit dem 13. März NATO-Mitglied. Morgen stimmt das schwedische Parlament über ein Militärabkommen mit den USA ab, das den USA praktisch uneingeschränkten Zugang zu allen Militärstützpunkten gibt. Und das zeigt einfach der Wechsel, also die Zeitenwende. In der letzten Woche haben russische Kampfjets die schwedischen Seegrenzen dreimal gekränkt. Also das ist sehr nahe, das ist sehr, Kaliningrad mit den Atomwaffen ist 300 Kilometer weg. Und das prägt natürlich das Verständnis, was kann Europa machen. In Dänemark hat man vor 2 Jahren über diese sogenannte Ausnahme zur Sicherheit, die man ja bekommen hatte vor 30 Jahren beim Maastrichter Vertrag, abgestimmt und ganz klar mit 80% Ja gesagt, man möchte in diesem Verteidigungsbund dabei sein. Also diese Sicherheitsfrage, diese existenzielle Frage, die auch für Länder im Baltikum, natürlich auch Finnland extrem zentral sind, das glaube ich, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass viele Menschen gerade in diesen neuen EU-Teilen anders mit der EU umgehen und das anders sehen und sich überlegen, ist das einfach ein Spiel für oder gegen EU? Und diese grundsätzliche Kritik, dass die EU undemokratisch ist, ist natürlich einerseits immer berechtigt, weil die EU ist angelegt auf eine extrem stabile Gouvernance, aber andererseits muss man auch einfach sehen, es gibt keine andere grenzüberschreitende politische Gemeinschaft in der Welt, wo die Bürger so mitbestimmen dürfen, wo es ein EU-Bürgerrecht gibt, wo eben nicht nur die Regierungen zusammenarbeiten, sondern auch die Menschen eine Rolle haben. Und ich glaube, diese Wahl hat das gezeigt, dass das sehr viele Europäerinnen und Europäer auch schätzen.
Vielen Dank. Dann gab es noch eine andere Frage, auch in diese Richtung. Ja, bitte.
Ja, mich würde doch noch etwas mehr interessieren, wie Sie diese Entwicklung, Sie haben das jetzt etwas kleingeredet, würde ich denken, wie Sie diese Entwicklung nach rechts einschätzen, also was die Gründe sind. Wieso ist das so gekommen in den großen Ländern, die uns direkt umgeben, und was haben wir zu erwarten? Also geht dieser Trend, diese Gründe, die da mitspielen, ich weiß, das ist natürlich recht komplex, also, aber trotzdem würde ich gerne erfahren, was Sie da so für Einschätzungen haben und wie Sie das in Zukunft sehen. Also geht das so weiter, vor allem bei unseren Nachbarländern?
Ja, ich würde sagen, wir geben vielleicht auch wieder zuerst Julia Schulte-Kloos das Wort. Sie ist
Ich konnte die Frage leider akustisch nicht sehr gut verstehen jetzt.
Also es ging noch einmal darum, wirklich eine Einschätzung zu machen, was jetzt genau passiert ist, weil die rechtspopulistischen Parteien in unseren Nachbarländern, also konkret natürlich in Frankreich, in Deutschland, auch in Italien, wurden deutlich gestärkt. Und die Befürchtung des Herrn aus dem Publikum ist, dass dies so weitergeht. Und er möchte auch wissen, wieso Sie oder inwieweit man diese Entwicklung so klar jetzt sehen kann, auf welche Gründe das zurückzuführen ist und was man erwarten kann in Zukunft.
Ja, also eine Sache, über die wir jetzt bei der Einordnung des starken Wahlergebnisses der AfD in Deutschland noch nicht gesprochen haben, ist, dass es auch in Deutschland, ist auch ein Superwahljahr, es wird noch 3 Landtagswahlen geben und das alles in ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD derzeitig in Umfrageergebnissen sogar die stärkste Partei ist. Also hier wird sich sicherlich, wird sich die Partei jetzt bestärkt fühlen. Gleichzeitig muss man vielleicht aber auch sagen, so ein bisschen vorsichtig bleiben, denn jetzt zeitgleich mit der Europawahlen haben in einigen ostdeutschen Bundesländern auch Kommunalwahlen stattgefunden, in einigen Städten, in einigen Kreisen. Und das führt bekanntermaßen immer dazu, dass wenn dann die Wahlbeteiligung steigt, ja, dann kann man sich das sozusagen so vorstellen, dass die Effekte verstärkt werden, die latent da sind. Ja. Also das heißt, in Regionen, wo die rechtspopulistische Parteien eher weniger stark sind und dann steigt die Wahlbeteiligung, führt es zu Verlusten von rechtspopulistischen Parteien, während das Gegenteil der Fall ist, in Regionen, die jetzt eigentlich ein großes Potenzial sozusagen haben von WählerInnenseite. Und dann vielleicht nochmal die Frage, ja, wo genau liegt das Potenzial von WählerInnenseite? Wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte, war das so der zweite Teil der Frage. Ich glaube, sicherlich ganz viel geht jetzt wirklich um das Thema des Ukraine-Konflikts, um das Thema der Migration, das damit irgendwo auch verbunden ist, und sicherlich auch um Deutschland tut sich jetzt nicht wie andere Staaten in Europa sehr leicht mit dem Wirtschaftswachstum. Viele Leute haben derzeit eigentlich befürchten, sie verlieren ihren Job. Gleichzeitig ist die Inflation noch auf einem relativ hohen Niveau. Insbesondere Dienstleistungen sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Die Mieten in einigen Städten liegen auf dem Rekord hoch, und das trägt sicherlich dazu bei, dass es so ein bisschen an die Substanz geht für einige Wählerinnen und Wähler. Und da ist es natürlich dann so, dass das Angebot rechtspopulistischer Parteien, sowohl jetzt was so ein Protestelement angeht, wie wir es schon gehört hatten, als auch was so ein inhaltliches Element angeht, von einfach einer rechten Ideologie viele Wählerinnen anspricht.
Also ich glaube, die Hintergründe hatte jetzt Julia Schulte-Kloos ganz gut beleuchtet. Vielleicht einfach dieses, geht es jetzt so weiter und was ist der Unterschied? Also ich glaube, was schon spannend ist zu sagen, ist, mit dem Brexit ist dieses Narrativ, dass dann ziehen wir uns halt zurück, komplett fallen gelassen worden. Also kein Frexit, kein Hexit Ungarn, kein Nexit in den Niederlanden, sondern stattdessen die Warnung, wir wollen europäische Kooperation, aber auf unsere Art. Und unsere Art bedeutet dann eben teilweise vielleicht auch nicht ganz das liberale Projekt Europa von Respektieren des Rechts auf Asyl, korrekte Abhandlung der Asylfälle, Klimapolitik, teilweise auch identitätspolitische Fragen. In dem Moment, wo diese extremeren rechten Parteien erstarken auf europäischer Ebene und sich da auch Möglichkeiten auftun zur inhaltlichen Zusammenarbeit, wenn auch über Fraktionsgrenzen hinweg, sehe ich durchaus die Sorge, dass man dieses immer weiter vorwärts der europäischen Integration, das ist damit natürlich auch vom Tisch, weil es nicht mehr die Frage ist, ist man jetzt für Europa und somit für immer mehr Europa oder dagegen und somit für einen Austritt, sondern es gibt jetzt durchaus auch eine glaubwürdige oder zunehmend glaubwürdige Alternative von ja, Kooperation auf europäischer Ebene, aber mit Betonung von nationaler Souveränität, mit Betonung von Homogenität, ethnischer Homogenität in diesen Ländern, mit Betonung auch, und das ist spannend, vielleicht mit Verweis auf Giorgia Meloni, die sagt, aber die Radikalen, das sind ja gar nicht wir, die Radikalen, die sind in der EU, die sitzen in Brüssel und die drängen uns alle möglichen total ambitionierten Klimaziele auf und die wollen hier die Grenzen öffnen und so weiter und wir wollen ja nur bewahren. Also dass wirklich dieser konservative Narrativ jetzt von den Rechtsextremen gekapert wird und damit auch viel Druck ausübt auf die konservative Mitte, sich da zu positionieren und zu sagen, wir wollen ja nicht, dass unsere Wähler komplett zu denen abwandern. Das sehe ich durchaus mit Sorge. Also das heißt, runterspielen wollte ich es nicht, aber im Sinne von, ich glaube schon, dass dieser ganz große Rechtsdruck ausgeblieben ist. Womöglich auch, weil wir eine höhere Wahlbeteiligung gesehen haben, als vielleicht erwartet.
Ja, bitte. Vielleicht nur noch auch ein bisschen als Ergänzung von meiner Seite. Also es wurde vorhin erwähnt, dass es eben, es gibt diese gesellschaftlichen Herausforderungen, vielleicht problematische Wirtschaftswachstum in Deutschland oder auch die Migration, die es gibt. Also es gibt gewisse gesellschaftliche Probleme, die auch diskutiert werden und einfach von Seite der Desinformation ist es so, dass diese Themen natürlich aufgegriffen werden und auch verstärkt werden. Das heißt also, wer Desinformationskampagnen betreiben will, der stürzt sich auf diese Thematik und versucht da natürlich einen Keil dazwischen zu treiben, auch um ein bisschen dieser europäischen Integration entgegenzuwirken. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man am Ball bleibt, auch mit den Gegenmaßnahmen, vor allem wenn man auch schaut, welche Entwicklungen jetzt künstliche Intelligenz bieten kann, also was die automatische Verbreitung von Inhalten zum Beispiel angeht oder auch das Fälschen von Videos oder auch nur Audioaufnahmen. Das nur so als
Ergänzung dazu. Vielen Dank. Ja, dann hatten wir schon eine nächste Frage.
Frage an Frau Wunsch. Wir haben jetzt an der Fußball-Europameisterschaft etwas sehr Seltenes erlebt, dass mir, also ich habe mich beruflich mit mehrere Jahre mit Demokratie befasst und dass mich praktisch auch als Fußballfan sprachlos macht, dass drei französische Nationalspieler, die von den Salären her oder in einer surrealen Welt leben, abgekoppelt von allem, was unser Leben ausmacht, dass sie sich so vehement und so klar für Demokratie, für demokratische Werte aussprechen. Wie wirkt das auf Sie und denken Sie, haben diese Appelle, zeigen die Wirkung?
Ja, ich fand das auch sehr spannend. Ich habe das jetzt vor allem für Kylian Mbappé mitbekommen und immer mit diesem Verweis, eigentlich soll der Sport nicht mit der Politik vermischt werden, aber ich finde, selbst wenn natürlich aktuell deren Saläre und Leben abgekoppelt sind von der Realität, haben ja viele von den Mitgliedern der französischen Nationalmannschaft einen ganz anderen Hintergrund und das heißt, finde ich auch durchaus eine Legitimität, sich noch zu diesen Fragen zu äußern und ich finde es eigentlich recht bewundernswert, dann zu sagen, ich nutze diesen Kultstatus, diesen sichtbaren Status, den ich habe, um gerade jüngere Wählerinnen und Wähler anzusprechen und zu sagen, das ist jetzt eine wirklich wichtige Entscheidung. Und da kann man vielleicht Macron nicht mögen, aber die Alternative kann und sollte nicht sein, dann versuchen wir es jetzt mit den Rechtsextremen. Also ich finde das eigentlich recht bewundernswert und auch der Trainer hat sich ja relativ neutral geäußert und gesagt, per se sollte es nicht vermischt werden, aber ich verstehe schon, dass sie das machen und man sollte sie nicht davon abhalten. Das sehe ich genauso. Und jetzt, welche Auswirkungen das hat, man würde sich wünschen, dass es eine Auswirkung hat. Also in Zweifel natürlich eine größere, als wenn sich jetzt Macron hinstellt und sagt, Welt für die Demokratie und das ist jetzt nochmal sein Wahlpitch, der schon die letzten drei Wahlen so galt. Also ich finde das eher vielversprechend.
So wie wir auch auf Taylor Swift hoffen, was die USA angeht, nicht
aber,
wahr?
Aber es ist ja nicht zum ersten Mal, oder, dass Fußball, also wir erinnern uns, dass die Schweizer Nationalmannschaft gegen Atomtests im Pazifik protestierte und dass spanische Fußballspieler für die europäische Verfassung weibelten. Also ist nicht zum ersten Mal, aber sie haben auch Meinungsfreiheit. Ja.
Ja, sicherlich hat dieser Aufruf extrem viel bewirkt in den Kreisen der jungen Menschen in Frankreich. Also das habe ich ja auch mitbekommen über meinen 15-jährigen Sohn, der in Frankreich lebt. Und das wurde geteilt wie wild, oder? Also es ist wirklich unglaublich schnell gegangen auf allen sozialen Medienplattformen. Eine weitere Frage von Sean.
Könnte man nicht auch sehen, dass von Macron dass er mutig war, eigentlich diesen Entscheid zu nehmen und nicht verzweifelt. Irgendwie finde ich das auch bewundernswert, dass er das gemacht hat, so schnell. Und der Front National ist ja jetzt gegen ihn. Sie sind ja in Paris gegangen und es sind ja tausende Leute, die gegen den Front National sind. Also für Macron finde ich das einen mutigen Entscheid. Meinung.
Also ich sehe es als Flucht nach vorne. Also er hat sich sehr in die Enge getrieben gefühlt. Und ich fand es ein bisschen problematisch, weil er hat es ja dann dargestellt als, ich mache jetzt was, um wieder quasi die Agency zurückzugewinnen. Hat das aber ja gemacht, nachdem Bardella schon gesagt hat, so, jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, jetzt muss er die Neuwahlen ausrufen. Das heißt, so ein bisschen wurde dieses Überraschungsmomentum dann ja weggenommen, dadurch, dass es wie eine Aufforderung war von Bardella, auf die er reagiert hat. Und also Flucht nach vorn und mit offenem Ausgang. Das heißt, mutig, was wäre die Alternative? Er hätte es nicht tun können. Er wäre ja in jedem Fall ein lame duck president auf eine gewisse Weise gewesen. Also mutig wäre jetzt nicht das, was mir einfällt. Also ich glaube, er war einfach sehr unter Druck. Und was ich persönlich beunruhigend fand, war zu sehen, wie gut vorbereitet der RN war an dem Abend selber. Also Marine Le Pens Rede, die sagt, wir stehen bereit, wenn die Bürgerinnen und Bürger uns ihr Vertrauen geben wollen, wir werden regieren und wir machen das. Also ich glaube, das heißt, was er vielleicht versucht hat zu erreichen, alle zu überstürzen, das ist bei den Linken gelungen. Aber beim RN, die stehen da und die sagen, okay, let's do it. Und vielleicht klappt das für Sie, ne?
Mutig von Macron?
Finde ich nicht. Also ich finde es vor allem unverantwortlich gegenüber jenen, die die Wahlen organisieren müssen, oder? Also kann man vorstellen, Herr Rösti sagt, in 3 Wochen machen wir Nationalratswahlen, oder? Also nein, ein solches Gehabe finde ich eben, also ich meine, Emmanuel Macron sieht sich ja nicht als normalen Menschen, oder, sondern als eine Art Halbgott. Und das ist natürlich, finde ich, als Schnittstelle zur Demokratie schon nicht gut, wenn man Wahlen in solch kurzer Zeit ansetzt. 2 Wahlgänge. Ich meine, die Parteien, die Kandidaten, die haben eigentlich keine Zeit, außer eben die gut aufgestellt sind. Und so gesehen, finde ich, ist natürlich eine Systemfrage, dass das überhaupt möglich ist. Und auch die Mischung von Europawahl mit nationaler Wahl, finde ich, also verwirrt eher als schafft Klarheit. Also es wird eine sehr, sehr, von mir aus gesehen, es wird eine sehr emotionale, oberflächliche Wahl und das ist ja nicht gut für eine gute demokratische Wahl, dass man nicht die Zeit hat, Diskussionen zu führen, sich vorzubereiten und ja, ich meine, die Europawahl, die hat 3 Wochen vor der Wahl, konnten an vielen Orten schon abgestimmt werden und jetzt sagt man, in 3 Wochen ist eine Wahl, von der wir vorher nichts wussten.
Aus Sicht der Ihre Organisation, ist da jetzt etwas anderes zu erwarten? Also haben die genug Zeit, allenfalls falsche Informationen vorzubereiten, diejenigen Kreise, denen das eben jetzt wichtig wäre?
Ja, ich denke schon. Also das wird auf jeden Fall, das ist bestimmt eine Möglichkeit. Ich denke, es werden einfach verstärkt die üblichen Narrative bedient werden wieder. Also ich denke, wenn es da wirklich ein Interesse gäbe, ich denke, es gibt bestimmt Interesse auch von ausländischen Mächten, dass da das Rassemblement National gestärkt wird und dass da entsprechende, eben wie schon gesagt, schon vorhandene Spaltungen in der Gesellschaft, dass da versucht wird, da noch weiter zu vertiefen, da die Gräben weiter zu spalten und auch Leute entsprechend zu mobilisieren. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Dann hatten wir noch eine Frage von Sean Müller.
Ja, vielen Dank. Wir tun jetzt hier alle so, als ob diese Wahlen wichtig wären. Und wir sind es uns in der Schweiz ja gewohnt, dass Wahlen prinzipiell keine Auswirkungen haben auf die Regierungszusammensetzung. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass auch medial diese Wahlen doch wichtiger waren als andere Europawahlen. Und deswegen wäre die erste Frage, ist das auch Ihr Eindruck oder gibt es irgendwelche Belege, die darauf hindeuten, abgesehen von der Stimmbeteiligung, von der Wahlbeteiligung, die leicht nach oben gegangen ist, dass viele Europäerinnen und Europäer diese Wahlen wirklich auch als wichtig wahrgenommen haben, anders als vorhergehende Wahlen? Und wenn ja, warum ist das so? Sind es die Krisen, die dazu geführt haben, dass man Europa als Gebilde als wichtiger empfindet? Oder ist es auch diese Angst vor dem Rechtsrutsch, die so wie ein Backlash gegen den Backlash, dass man das verhindern will? Oder was sind so ein bisschen die Gründe, wenn es denn so ist, dass diese Wahl wirklich als wichtiger wahrgenommen wurde von denjenigen, die das Stimmrecht hatten?
Wer möchte da antworten? Ich denke, die Wahlforscherinnen vielleicht. Julia Schulte-Kloß,
kommt ja, also ich denke, da liegen Sie ganz richtig in Ihrer Einschätzung. Ich denke, in der letzten Legislaturperiode, wenn wir mal überlegen, was zwischen 2019 und 2024 alles passiert ist, da ist wirklich vielen Bürgerinnen auch die Wichtigkeit und die Bedeutung von europäischen Themen richtig klar geworden in den letzten Jahren. Also wirklich alltagsreal und wirklich in ihrem eigenen Leben sozusagen. Also da denken wir jetzt beispielsweise an den europäischen Green Deal, auch an die Reaktion der EU auf die Covid-Pandemie, ja, eine wirklich konzertierte Aktion da in fast noch nie dagewesenen Maß. Dann natürlich die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten, jetzt zuletzt die großflächigen Proteste der Landwirte in vielen Mitgliedstaaten. Da ist wirklich die Salienz und auch die Wichtigkeit von den europäischen Themen in den letzten 5 Jahren sehr deutlich geworden. Insofern teile ich da Ihre Einschätzung und kann sicherlich dann auch dazu geführt haben, dass in einigen europäischen Ländern die Wahlbeteiligung dann so zugenommen hat, weil das wirklich ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist.
Also ich teile das sehr. Also es ist ja eben schon so, wie jetzt Sie auch sagen, es ist ja nicht so, dass diese Europawahl rein formalistisch sehr wichtig ist, weil sie kann ja nicht die Kommission, die Regierung Europas verändern. Sie kann die Zusammensetzung des Europaparlaments verändern. Das Europaparlament hat sehr beschränkte Kompetenzen im Vergleich zu nationalen Parlamenten, wiederum formalistisch betrachtet, aber eben politisch. Und realpolitisch sind die Themen, die Europa behandeln, sind zu Themen geworden, die den Alltag von Menschen sehr mitprägen. Von Migration zur Klimafrage, zur Gesundheit. Also alle diese Entwicklungen der letzten 5 Jahre, die waren ja grenzüberschreitend, sehr stark. Und das, glaube ich, das hat sicher dazu beigetragen, dass diese Wahl viel höheres Interesse auch weckte. Und ich habe es ja vor allem als Journalist auch begleitet und verfolgt und einfach gemerkt, wie ganz viele Menschen, die früher sagten, ja, EU, das ist so was Komisches in Brüssel, jetzt nicht mehr so denken, sondern denken, das sind Fragen, die mich genauso beschäftigen und uns so beschäftigen. Und es ist tatsächlich letztlich auch eine Einladung, würde ich sagen, für eine Reform der Europäischen Union hin zu mehr Demokratie, zu einer europäischen Verfassung. Was natürlich extrem schwierig ist, wenn man gleichzeitig eben diese Gegenkräfte auch hat. Wobei manchmal genau, wenn man, und das ist vielleicht auch das Schöne an der Demokratie, dass eben Widerstand auch dazu führt, dass man sich besser überlegt, wie man weiterkommt. Und in dem Sinn, die so dagegen sind, vielleicht die besten Geburtshelfer von mehr Demokratie und mehr Europa sein werden.
Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Also ich sehe es auch, die mediale Salienz spiegelt für mich wieder, dass die gefühlte Salienz und auch in meinem quasi Umkreis an europäischen Kollegen, Bekannten, dass einfach diese Wahl bedeutender ist, weil die Bedeutung der EU klarer wahrgenommen wird durch diesen Krisenkontext. Also sehe ich wirklich so. Und darin ja vielleicht auch wieder eine Chance liegt, zu sagen, das ist jetzt eben nicht nur eine Protestwahl, sondern das hat wirkliche Auswirkungen. Und jetzt muss man sich dann auch wirklich überlegen, für wen man stimmt. Und vielleicht ist das dann auch eine Erklärung dafür, dass dieser Rechtsruck nicht ganz so dramatisch war, beziehungsweise dramatisch dort, wo die Unzufriedenheit mit der nationalen Regierung so stark war, dass es dann eben doch noch eine Protestwahl blieb, aber eben in Ungarn genau umgekehrt. Ne? Also insofern, ich fand es jetzt wirklich auch als Politikwissenschaftlerin sehr spannend, diese Wahl zu begleiten, weil man eben nicht auch immer erklären musste, das sind jetzt die Wahlen des EP, das ist tatsächlich relevant, weil, und alle, wirklich. Also ich glaube, das ist jetzt recht breit angekommen.
Ja, ich denke, ich würde noch eine letzte Frage nehmen, wenn es noch eine gibt. Und ansonsten hätten wir ja im Prinzip schon eine letzte Frage, die Sie auch aufgeworfen haben. Ich sehe jetzt keine andere Hand mehr oben. Und beim Livestream hat sich ja auch niemand gemeldet, der unbedingt eine letzte Frage stellen möchte. Gut, dann würde ich meine vorbereitete letzte Frage jetzt gerne noch einmal allen meinen Podiumsgästen stellen. Und zwar, angefangen haben wir ja mit dem Blick nach außen. Die meisten waren selber berechtigt, an diesen Wahlen teilzunehmen. Jetzt wollen wir den Blick nach innen richten und uns quasi überlegen, was hat jetzt dieses Wahlergebnis für Auswirkungen auf die Beziehung der Schweiz mit der EU, die ja bekanntlich eine komplizierte ist. Ich würde vielleicht anfangen bei Tobias König.
Danke. Also vielleicht nicht direkt auf das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, aber ich denke, die Schweiz kann doch schauen, wie die EU gegen Falschinformationen und Desinformationen vorgeht, also auch in der Gesetzgebung oder auch indem eben Netzwerke gefördert werden und Organisationen. Ich denke, da kann sich die Schweiz ein Stück davon abschneiden, weil es lässt es doch vermuten, dass das auch einen gewissen Effekt hat und dabei hilft, in einem gewissen Maß zumindest falsche Informationen einzudämmen. Ja,
das wäre es. Vielen Dank. Dann würde ich das Wort vielleicht gleich Natascha Wunsch übergeben.
Ja, also in die letzte Legislaturperiode des Parlaments, des Europäischen Parlaments, fiel ja dieser Knall des Abbruchs des Rahmenabkommens. Und ich sehe das immer so ein bisschen amüsiert. In der Schweiz ist natürlich das immer ein ganz großes Thema. In Brüssel ist das jetzt nicht das allergrößte Thema, wie Sie sich vorstellen können. Wir haben jetzt eine ganze Reihe anderer Themen angesprochen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass jetzt auch zumindest jetzt in den Herbst hinein, bis diese ganzen auch Führungsrollen wieder gefüllt sind, sicherlich nicht die erste Priorität ist jetzt zu sagen, wie können wir schauen, dass wir mit der Schweiz auf einen grünen Zweig kommen. Danach dann vielleicht wieder schon, aber das wird natürlich auch sehr stark davon abhängen, wer dann zuständig ist. Wir haben ja jetzt den Miroslav Lajcak in Bern sitzen, kommt jetzt im September. Mhm. Und das finde ich auch noch spannend, denn er war ja bisher in Bosnien, ist er damals gegangen und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, ein totes Pferd zu reiten. Und dann gab es ja immer diese amüsierten Kommentare, ist das dann, ne, das Schweiz-EU-Verhältnis wird dann hoffentlich nicht das nächste tote Pferd, was Miroslav Lajcak reiten muss. Also ich glaube, da wird es Bewegung geben, aber es ist sicherlich jetzt nicht sehr weit oben, auch nicht unter den Top 10 der Themen auf der europäischen Agenda.
Fragen wir noch Julia Schulte-Kloos, wie Sie das jetzt aus Deutschland betrachtend wahrnimmt.
Ja, also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich denke auch, dass eigentlich jetzt, je nachdem, wie sich dann auch ja, es sieht ja alles nach einer Kommissionspräsidentin aus, die wir schon kennen, aber je nachdem, wie sich das dann da entwickelt, denke ich auch, dass das im Grunde eine Fortsetzung dann für die guten Beziehungen da mit der Schweiz sein kann und sein wird. Ja.
Und gerne auch noch ein abschließendes Statement von Bruno Kaufmann.
Ja, also ich meine, als Luzern-Reo-Bürger bin ich natürlich gespannt, was jetzt kommt bei dieser Wahl. Am letzten Sonntag waren fast 2 Millionen Einwohner der Schweiz, Einwohnerinnen stimmberechtigt. 1 Million waren Doppelbürger Schweiz, EU. Also die Schweiz ist in Europa, Europa ist in der Schweiz. Diese unglaubliche Abgrenzungsanstrengungen, die finde ich, sind jetzt 30 Jahre nach dem EWR-Nein höchste Zeit, diese ein bisschen in Frage zu stellen und zu überlegen, wie können wir diese Rolle, diese Möglichkeit, die wir haben als demokratisch-föderalistisches Land in einem immer mehr hoffentlich demokratischeren und föderalistischeren Europa ausleben und leben. Und so gesehen denke ich schon ein bisschen, was jetzt kommt, wird sehr, sehr spannend und hoffentlich auch ein bisschen weniger reaktiv und ein bisschen aktiver.
Democrazia.